Servus da und hallo, oder besser gesagt, hola, denn diese Folge Kruna und Kiesspatzen macht die Achse zwischen dem Allgäu und dem Rest der Triathlon-Welt perfekt. Ich sitze auf Mallorca im herrlichen Beach Club Font de Sacalà, das Camp läuft und während draußen der mallorquinische Frühling beginnt, dreht sich hier und heute alles um die Königin des Allgäus. Kathi Krüger ist heute bei Kona und Kässpatzen und ja, mehr Alliteration geht eigentlich nicht. Im vergangenen Jahr machte die Erdinger Athletin den Hattrick beim Allgäu-Triathlon komplett und schrieb sich dadurch mal eben in die Geschichtsbücher unseres Heimrennens, aber nicht nur über den Allgäu-Code und Geheimnisse, wie man sowas schafft, habe ich mit ihr für diese Episode gesprochen, sondern auch und vor allem über all das, was man vielleicht nicht sofort bei den ganzen Profis auf Instagram und Co. sieht. Fazit, gute 45 Minuten, die ihr an diesem Ostermontag ja eventuell für einen kurzen Lauf nutzen könnt. Und apropos Montag, mit einem Tag Verspätung flattert diese Folge bei euch ein, weil der Osterhase zwar mich nach Mallorca gebracht hat, aber nicht alles, was ich für die Fertigstellung dieser Episode gebraucht hätte. Naja, so viel zu Creating Memories. Zum Glück gibt es aber auch Improvisationsmöglichkeiten und es hat hiermit geklappt. Insofern würde ich sagen, direkt rein in Episode Numero Dos. Kathi Krüger ist heute da, die Queen of Allgäu, möchte ich sagen. Darf ich guten Gewissen zu sagen. 2023 ist dir der Hattrick gelungen, also drittes Mal in Folge olympische Distanz gewonnen. Da frage ich mich natürlich als alte Allgäu-Fanatikerin und dort auch irgendwie Beschäftigte, wie gewinnt man denn bitte dieses Rennen dreimal hintereinander? Also du hast anscheinend unseren Code geknackt. Was hast du richtig gemacht? Was ist das Geheimnis?
Ja, gute Frage. Ich glaube, es gibt gar nicht so den einen Code. Ich glaube, Allgäu ist ein Rennen, das sehr anspruchsvoll von seiner Streckenführung ist und deshalb nicht langweilig wird und auch ein bisschen unberechenbar ist. Und man muss auch dazu sagen, dass der letzte Sieg sehr knapp war. Da war auf jeden Fall die Willenskraft da. Ich glaube, es waren, weiß ich nicht, 6 Sekunden, 7 Sekunden. Also als ich im Ziel mich umgedreht habe, habe ich, glaube ich, Madeleine schon hinten um die Kurve rennen sehen. Deswegen, Allgäu, wie man das gewinnt, ja, einfach Spaß haben, fleißig trainieren und am Wettkampftag das abrufen können, würde ich sagen.
Was ist so deine Lieblingsstelle in diesem Rennen? Wenn du jetzt Kuhsteig sagst, dann würde ich sagen, kann ich verstehen, aber es gibt bestimmt noch was anderes, was man nicht so auf dem Schirm hat sofort oder irgendeinen Anstieg oder so, wo du sagst, okay, das ist eigentlich das Geilste.
Also ich finde auf jeden Fall die Finishline sehr gut, weil die,
ja, die Stimmung da ist gut.
Die ist, ja, die ist sehr in mein Gedächtnis eingeprägt und gerade auch so den letzten Kilometer, weil der geht ja nochmal so verwinkelt, dann um den Alpsee rum und ja, also eigentlich kann man da schon fast irgendwie nicht mehr einen überholen oder überholt werden, weil das auch einfach sehr eng ist und man dann schon taktisch irgendwie agieren kann. Dann, also das ist so auf jeden Fall ein Bereich, den ich ganz gut finde. Und klar, also Kuhstall, Kalvarienberg, das sind so die Klassiker. Ich finde, da wird man aber hochgetragen. Also da sind ja viele Leute und das kommt einem dann gar nicht so schwierig vor. Und ich finde, zum Beispiel so eine Herausforderung ist eher der Rest der Laufstrecke. Also da läuft man erst die ganze Zeit und dann irgendwann der Wendepunkt. Und dann kommt hinterher Kuhsteig und dann ist es ja schon fast geschafft. Also Kuhsteig ist so, okay, jetzt nochmal alles geben und ab ins Ziel. Das ist, ich weiß gar nicht, wie viel es nach dem Kuhsteig noch so ist. Das sind doch keine 2 Kilometer, oder?
Es sind ungefähr 2 Kilometer, doch. Also es kommt drauf an, wenn du die Mitteldistanz machst, dann ist das ganz fies. Weil wenn du zum ersten Mal die Olympische machst, Olymp machst, dann ist das ja auch eine verkürzte Strecke hinten raus sozusagen und vorm Kuhsteig und dann wieder hoch. Und dann biegst du im Grunde nach dieser Unterführung dann direkt ab und Richtung Finishline.
Ja,
so.
Ja, das habe ich.
Und bei der Mitteldistanz nicht. Da läufst du das auch alles und dann biegst du nach dieser Unterführung halt leider nicht dann rechts ab, sondern links. Und da geht es auch nochmal so ins Nirvana. Das ist ganz fies, weil man damit, wenn man jetzt nicht das vorher alles nochmal abgelaufen ist, rechnet man damit nicht und muss dann echt nochmal so eine Schleife laufen. Aber ja, so sind ungefähr 2 Kilometer dann noch, ja.
Ja, das habe ich tatsächlich, stimmt, das habe ich auch schon gehört. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, die olympische Distanz zu machen.
Ich glaube auch. Du, ja, das Ding ist, bei der Mitteldistanz hinten, wenn du rausläufst, da ist halt irgendwann nichts mehr. Also wirklich gar nichts mehr. Und dann ist es wirklich so ein, sagen wir mal, die Allgäuer Version vom Energy Lab, würde ich sagen, wo du sehr mit dir allein bist und wenn du auch nicht, bei dir war es was anderes, weil du dann relativ weit vorne bist, aber bei so jemandem wie mir oder bei mir war es so, da war halt auch einfach niemand mehr so. Und dann war ich schon sehr mit mir alleine, muss man sagen. Das ist mental echt nochmal eine Nummer. Muss man lieben.
Ja, das glaube ich dir. Ich glaube auch, also Mitteldistanz ist auch richtig cool, aber auch in der zweiten Radrunde da nochmal diesen Anstieg hochzukämpfen, ist schon heavy. Also, und ich finde die Olympische da auch einfach toll. Also es gibt so viele, auch, also die Mittel ist auch bestimmt super, aber es gibt so viele Mitteldistanzen auch jetzt hier mit Ironman und Challenge Rennen und was weiß ich. Aber diese, es gibt wenig olympische Distanzen, die einfach so geil sind.
Ja, das ist gut. Und ich kann es auch verstehen. Tatsächlich ist auch ein Rennen, was dich so durch deine Karriere bisher wirklich begleitet hat. Es ist immer konstant, es ist ein fester, hoffentlich ein fester Termin im Kalender einfach, wo man die Szene trifft, wo man da ist und wo du gerne bist. Aber tatsächlich ist es ja auch was, mit dem du so gewachsen bist, oder? Würdest du sagen, dass Allgäu-Triathlon auch deswegen Teil deiner persönlichen Profi-Triathlon-Geschichte ist irgendwie?
Ja, definitiv. Also Allgäu war tatsächlich meine erste olympische Distanz und vorher hatte ich schon eine Mitteldistanz gemacht. Ich bin noch nicht so den städtischen Weg gegangen und da hat die mich schon sehr herausgefordert, weil mit den ganzen Bergen und so jedes Jahr da wieder hinzukommen, das ist halt auch wie nach, ich würde jetzt nicht sagen nach Hause kommen, das darf ich nicht sagen, ich komme nicht aus dem Allgäu, aber man auch durch die Hannes-Crew, das ist halt so das Rennen, wo man gefühlt alle trifft. Also ich war jetzt ja auch, also ich komme ja gerade aus Fuerte zurück und es war schon direkt so klar, okay, ja, Leute, wir sehen uns dann bestimmt im Allgäu oder ja, wir sind uns entweder hier auf der Insel oder halt im Allgäu. Und das ist so ein großes, aber trotzdem auch irgendwie ein familiäres Rennen, dass ich das echt, das ist einfach so mein Lieblingsrennen und wir fahren auch immer mit der ganzen Family darunter. Das ist irgendwie ein Erlebnis, also das macht richtig Bock.
Gehen wir trotzdem nochmal zurück zu deinem Werdegang. Du bist Profi, du bist Erlinger-Athletin. Wie wird man das eigentlich? Im Grunde, du lebst so den Traum ja von wirklich vielen Age-Groupern, ne? So in deinem Alter tatsächlich 24 gibt es ja viele, die irgendwie auf Triathlon stoßen und dann sagen, ah, ich bin echt gut unterwegs. Warum eigentlich nicht Profi werden? Und du lebst es ja so ein bisschen. Also wie macht man das?
Ja, tatsächlich ist so dieser, ich nenne es mal Leistungsgedanke, schon sehr lange in meinem Leben verwurzelt. Also ich war früher, bevor ich Triathlon leistungsmäßig gemacht habe, war ich Leistungsschwimmerin und bin jeden Tag ins Wasser gesprungen und habe da mehrere Kilometer schön im Schwimmbad abgerissen und meine Zeit eigentlich größtenteils da verbracht. Und dann habe ich irgendwann so gedacht, oh, irgendwie immer Hallenbad und immer Schwimmen, das ist auch langweilig. Also da war ich ein bisschen neidisch auf die ganzen Triathleten, die man dann im Trainingslager gesehen hat, die mal Radfahren gegangen sind und schönes Wetter genossen haben. Und dann habe ich gesagt, okay, ich habe immer schon ein bisschen Triathlon nebenbei gemacht als Kind. So kleine Veranstaltungen, wo man also im Ziel ein Stofftier bekommen hat oder so. Also jetzt irgendwie ohne irgendwelche Leistungen. Und ich komme aus einer sehr Triathlon aus einer Triathlon-Familie komme ich. Also mein Papa war schon mehrfach auf Hawaii, meine Mama macht Triathlon. Und dann war irgendwie der Weg, glaube ich, so ein bisschen klar, dass ich mit Triathlon weiter einsteige. Und habe dann tatsächlich schnell entschieden, dass ich das leistungsmäßig auch betreiben möchte und bin aufs Internat gegangen, weil das einfach logistisch besser möglich war hier. Also zu Hause, wo ich herkomme, da war das, wenn man in die Oberstufe gegangen ist, hatte man so viele Freistunden und so. Und dann haben meine Eltern und ich beschlossen, dass vielleicht eine coole Idee wäre, aufs Sportinternat zu gehen. Und seitdem, also ich bin zur 10. Klasse dann aufs Internat gegangen, seitdem war dann schon so der Leistungsgedanke auch im Triathlon total im Fokus, auch meines Lebens und begleitet mich seitdem. Aber ich bin sehr froh darüber und ja, diese Mittel- und Langdistanzen habe ich eh schon auch früher als Kind immer begeistert. Also ich durfte auch selbst schon, ich glaube, wir waren jetzt viermal auf Hawaii. Mein Papa ist da dann immer gestartet und an diversen Radstrecken habe ich mich schon aufgehalten und ein bisschen angefeuert. Und dann war irgendwie schon klar, das macht mir richtig Bock. Und das ist irgendwie schon das, was für mich auch Triathlon irgendwie auszeichnet und ich möchte auf die Mittel- und Langdistanz gehen. Und habe früher als Kind immer gesagt, ja, wenn ich 18 bin, dann mache ich direkt Langdistanz. Ja, das hat dann nicht ganz so gut geklappt. Aber der ausschlaggebende Punkt war dann unter anderem auch, dass ich mir 2018 meinen Ellbogen gebrochen hatte. Zu dem Zeitpunkt war ich noch in Potsdam. Und dann habe ich gesagt, okay, meine Schwimmleistung ist gerade nicht da, wo sie mal war. Und das ist dann auf der Kurzdistanz eher frustrierend als schön. Und dann war das so der ausschlaggebende Punkt, wo ich gesagt habe, hey, ich versuche mal was Neues. Ich gehe mal auf die Mitteldistanz. Und die hat mich direkt in den Bann gezogen. Und da bin ich bis heute noch.
Aber ist Langdistanz ein Thema für dich heute? Und ist das sowas, wo du am Horizont so ein bisschen hinschielst? Weil die Faszination, die ist ja von Anfang an dann da gewesen, gerade durch Papa und Co.
Ja, also ich glaube schon, dass Langdistanz, oder nee, ich glaube nicht, ich bin mir sicher, dass Langdistanz auch so ein Ziel von mir ist. Also ich sehe mich da schon und ich habe das auch als Ziel. Jetzt dieses Jahr auf jeden Fall noch nicht, da habe ich das noch nicht geplant, aber wer weiß, was nächstes Jahr passiert. Nein, ich glaube...
Wer weiß das schon?
Ja, ich glaube, dass gerade wir auch hier in Deutschland einfach so ein paar sehr coole Langdistanzrennen haben und da bietet es sich auch einfach an, das zu machen. Und ach, ich fieber da auch so mit. Also ich sehe mich schon... Ich könnte mich schon auf der Langdistanz sehen.
Ist aber spannend, dass du das so sagst, weil viele Leute, die halt als Age-Grouper mit dem Triathlon anfangen, die haben sofort dieses Bild natürlich Langdistanz im Kopf. Und auch wenn du irgendwo sagst, ja, ich mache Triathlon und so, ah, willst du nach Hawaii? Also natürlich völlig utopisch. Wenn man dann drin ist, merkt man, nee, also das ist es jetzt für mich persönlich nicht, für viele andere aber schon. Und die greifen sofort quasi nach diesem Maximum. Und du aber, die halt eigentlich ja von Anfang an auch noch mit diesem Leistungs- und Performance-Gedanken ja auch rangegangen bist, scheint es ja viel, viel bedachter zu machen. Also viel mehr Respekt vor der Leistung zu haben, die man dafür erbringen muss. Ist das richtig interpretiert? Oder also dein Verhältnis dazu ist ja nochmal ein ganz anderes. Oder liegt es daran, dass du sagst, wenn ich es mache, dann will ich es halt richtig machen und dann kann ich das nicht einfach so übers Knie brechen und ab auf die Langdistanz, sondern dann mache ich es halt wirklich bedacht und mit Ehrfurcht vor dem, was das meinen Körper auch kostet.
Ja, ich glaube, eine Ehrfurcht... ist es, glaube ich, nicht. Ich glaube, dass... Also früher habe ich immer gesagt, ich mache Mitteldistanz jetzt noch, weil jetzt kann ich noch schnell sein und meine Schnelligkeit arbeiten. Und wenn ich dann auf die Langdistanz gehe, dann geht es mehr in die Länge. Und ich hatte bestimmt schon mal auch so gedacht, wow, jetzt fahre ich 180 Kilometer Rad und danach soll ich noch einen Marathon laufen. Ich bin noch nie 180 Kilometer Rad einzeln gefahren. Ah, doch, einmal auf der Rolle. Und ich bin noch nie einen Marathon gelaufen. Und das jetzt kombinieren... Wow, das ist irgendwie schon sehr viel und sehr lang, aber ich glaube, dass man da sich einfach gut rantasten kann, aber ich möchte auch irgendwie noch auf der Mitteldistanz weiter mal noch Erfolge sammeln. Also ich bin noch nicht da, wo ich glaube, dass mein Leistungspotenzial ist. Also ich denke schon, dass ich dann mich noch weiterentwickeln kann und würde das gerne ja dieses Jahr auf jeden Fall noch nutzen. Und wenn ich dann auf die Langdistanz gehe, heißt das ja auch nicht, dass ich da keine Mitteldistanzen mehr mache. Also das kann man ja bestimmt schon vereinen. Aber ich glaube, dass der Trainingsschwerpunkt dann schon auch anders gesetzt wird. Und da möchte ich mich sehr doll auch darauf fokussieren und darauf einlassen. Und da habe ich aber noch ein paar Rechnungen mit mir selbst offen auf der Mitteldistanz, denen ich dieses Jahr nochmal eine Chance gebe. Und dann würde ich danach den Angriff in Richtung Langdistanz, aber auch einschlagen wollen. Also ich finde das einfach ein motivierendes Ziel. Und gerade einfach bei uns in Deutschland in der Triathlon-Szene, ich glaube, wir sind auch relativ Langdistanz fokussiert und finde das spannend. Wobei jetzt mit PTO etc. natürlich auch noch eine andere Schublade aufgeht.
Aber sind das dann so Themen, die dich umtreiben, also PTO, Pro Series und Co. Hast du das schon im Kopf oder bist du noch ganz bei dir und das spielt noch so gar keine Rolle?
Also ich glaube, für diese Saison bin ich da schon noch zu weit weg, aber perspektivisch finde ich es auf jeden Fall cool und ich glaube, dieser Wettbewerb ist halt immer gut, weil wenn wir Wettbewerb haben, dann sehen wir auch irgendwie eine Entwicklung in dem Sport und ich glaube, wenn wir jetzt auf die Entwicklung im Triathlon schauen und da hat die PTO definitiv einen Einfluss drauf, ist die auf jeden Fall immens. Also wir sehen ja auch dass jetzt dann Iron Man nachgezogen hat und die neue Serie, also die Iron Man Pro Series, dann veröffentlicht hat. Und ich denke so, das ist einfach ein gutes, ja, Wettbewerb, das ist ein gutes Geschäft, sag ich mal, oder das macht eine gute Entwicklung durch. Und deswegen, das ist für mich jetzt auch zum Beispiel, dass ich gucke irgendwie Pro-Series-Rennen, die sind wahrscheinlich besser besetzt als andere Ironman-Rennen. Und ich finde es immer toll, mich auch mit guten Leuten zu messen. Also das habe ich so in der letzten Saison ein bisschen gelernt, dass ich es einfach cool finde, wenn nicht nur 4 Frauen an der Startlinie stehen und dann wir mehr oder weniger alleine ein Rennen machen, sondern dass wir einfach auch ein großes Starterfeld sind. Also wenn ich so an die letzte Saison zurückdenke und an Belgien denke, war das einfach toll, mit so vielen Mädels ins Wasser zu laufen. Aber ich finde es auch halt irgendwie toll, den Sport da zu treiben, wo halt viele Leute sind. Also zum Beispiel im Allgäu, ich finde das cool, wenn man an der Strecke ist und da angefeuert wird. Und ich finde es auch cool mit Age-Groupern, dass man die noch im, also dass das so ein zusammen, der Wettkampf zusammen ist und dass man irgendwie zwar vielleicht ein Profifeld hat und ein Age-Group-Feld, aber wir machen halt trotzdem alle dasselbe Rennen. Und gerade das fand ich oder finde ich auf der Mittel- und Langdistanz im Gegensatz zur Kurzdistanz oder diesem klassischen WTS-Zirkus, das finde ich halt total cool. Und ja, das ist jetzt gerade ja noch bei der PTO ein bisschen, ja, würde ich sagen, noch schwierig. Also es ist ja oft, dass wir jetzt irgendwie dann auf so Formel-1-Rennbahn fahren und sowas. Da ist halt der Zuschauergedanke noch nicht so hoch. Ja, oder es gibt halt nicht so viele große Leute. Da kann ich aber jetzt gerade nicht sagen, ob das jetzt cool ist oder nicht. Das habe ich noch nicht gemacht. Aber an sich finde ich die Entwicklung, dass wir halt einfach so einen Wandel im Sport haben, der ist bestimmt immer gut.
Also ist es eine gute Zeit, um Profi zu sein oder zu werden?
Ja, das denke ich schon. Also wie gesagt, seitdem die PTO, die wir jetzt haben, hat sich einfach so viel in so einem Sport entwickelt. Und wir sehen jetzt einfach, dass halt andere Sachen nachziehen, wie jetzt Ironman zum Beispiel. Das finde ich schon cool, aber man muss halt, also ich bin da jetzt gerade noch, finde ich, ein bisschen zu weit weg. Und man muss halt nur schauen, ich kann nicht sagen, ob das Modell so klappt. Die wollen das ja ein bisschen so Formel-1-mäßig, sag ich mal, aufziehen, dass jetzt irgendwie 20 Leute starten und dann gucken alle da drauf. Ja, weiß ich halt nicht, wie viele da das wirklich zuschauen oder ob Triathlon da noch eine Nische ist. Mal gucken. Es ist aber, wir sind gespannt und ich bin gespannt, was daraus wird.
Ja gut, das erste Rennen der PTO T100 Triathlon World Tour, wie es, glaube ich, korrekterweise heißt, war natürlich auch ein Special Case. Ne? So der ganze Auftakt, der wurde so sehnlichst erwartet. Und dann war das Rennen leider nicht so, wie man es als Zuschauer vielleicht gern gehabt hätte. Wurde ja viel im Nachgang auch diskutiert. Ich persönlich denke, es ist cool, dass was passiert. Und man muss mich jetzt auch nicht dazu animieren, einen Triathlon zu gucken. Ich gucke den auch freiwillig. Nur für die breite Masse ist so ein Setup wie in Miami natürlich dann auch wieder nichts. Und da wird das Vorurteil von wegen Triathlon ist nicht telegen, dann auch wieder bestätigt. Aber ja, und umso entscheidender ist jetzt natürlich, wie es in Singapur wird. Wobei mir ja auch das Rennen mit Age-Grouper-Optionen schlichtweg irgendwie ein bisschen zu weit weg ist, muss ich sagen, persönlich. Ich fände es cool, wenn es auch hierzulande irgendwie Rennen geben würde. Aber wir haben mittlerweile ja genug Leute da im Athlete-Sport sitzen, die das wissen und auf dem Schirm haben, denke ich, Stichwort Fred Funk. Also da passiert sicherlich noch was und das ist ja grundsätzlich erstmal auch gut so.
Ja, ich glaube auch, dass einfach diese Veränderung gut ist. Also dadurch, dass wir dann einfach neue Formate haben und ich glaube, solange sich halt immer wieder was entwickelt, wird auch immer mal was Gutes dabei rauskommen.
Gut, PTO ist natürlich so die eine Welt, Profitum durch und durch, aber du warst ja auch Age-Grouperin. Was bist du also lieber, Profi oder Amateurin?
Uff, gute Frage. Also ich glaube, ich finde es toll, Profi zu sein, weil ich auch, also ich nehme als Profi, ich bin so motiviert dann, dass ich glaube im Training, das motiviert mich schon alles sehr und als ich Age-Grouper war, habe ich mir so gedacht, okay, jetzt bist du hier Erste geworden, also ich war immer Bea, dann war ich bei den Deutschen Meisterschaften in Heilbronn, dann hat man da noch die Altersklasse gewonnen und irgendwann zwischendurch auch mit so einer Stunde Vorsprung und das hat mich halt, da dachte man sich so, ja, warum soll ich denn trainieren? Also jetzt ganz blöd gesagt und das hat mich dann irgendwann nicht mehr so motiviert und ich finde im Profitum, dass erstmal, ich finde es einfach cool, dass wir ich finde es toll, mit so vielen Mädels an der Startlinie zu stehen. Deswegen hoffe ich auch, dass ich an gut besetzten Rennen teilnehme. Wenn mir das einfach Spaß macht, da mit den Mädels an der Startlinie zu stehen und auch irgendwie vor dem Wettkampf und nach dem Wettkampf sind wir halt gut befreundet und sowas. Und dann, wenn der Wettkampf losgeht, sind wir aber irgendwie halt auch Konkurrenten. Und diese ganze Bubble finde ich sehr spannend. Was jetzt sich ja so groß geändert hat. Ich glaube, krass geändert hat sich gar nicht so viel in der Auffassung. Wobei man wahrscheinlich generell einfach ein professionelleres Angehen an alles hat. Also ich weiß nicht, ob ich mein Training so diszipliniert und auch mit so vielen, ich nenne es mal, schöne Abstriche halt durchziehen würde, wenn ich Age-Grupper wäre. Gute Frage.
Du hast vorhin mehrmals tatsächlich gesagt, ich bin noch nicht so weit. Woran merkt man denn als Profi, dass man wirklich bereit für den nächsten Schritt ist? Also wovon machst du es persönlich abhängig?
Ich glaube, da zählt mehreres zu. Also ein Punkt, den ich ganz klar finde, ist halt, dass man sich in Rennen gut verkaufen kann. Also davon, das ist halt einfach unser Business. Also ein Profi muss in Rennen gut abliefern oder sollte in Rennen gut abliefern. Und da habe ich über die letzten Jahre halt schon eine Entwicklung hingelegt. Aber ich sehe halt auch, dass, ich habe im letzten Jahr, mein allererstes Profirennen war zum Beispiel der Apfelland-Triathlon. Tolles Rennen, coole Veranstaltung, sogar hier mit Pushing Limits, Live-Übertragung, mega cooles Ding. Aber an sich waren halt hinterher auch nur sehr wenig Profifrauen am Start. Und an sowas würde ich halt schon irgendwie das abhängig machen, wie auch man sich im Profirennen, im Profizirkus halt verkauft. Also mein letztes Rennen in Belgien letztes Jahr, da bin ich Sechste geworden und das war aber halt für mich auch ein gut besetztes Rennen. Also wir waren halt 20 Profi-Ladies und das war halt endlich mal so ein Rennen, wo man sich gut messen konnte und ein großes Rennen, ein großes Feld hatte. Zwei Wochen vorher war ich in Polen. Da waren wir, glaube ich, 5 oder 6 Mädchen, die dann gestartet sind. Das ist halt irgendwie, das zeichnet für mich das Profi-Sein nicht so aus. Und da erwarte ich aber halt, oder erhoffe ich mir zum Beispiel von der Pro Series, dass wir einfach auch gut besetzte Felder haben, da wir dann vielleicht nicht mehr so viele Rennen haben oder machen, aber dafür ein paar Rennen und die wirklich gut besetzt sind. Und darauf freue ich mich einfach, mit starken Mädels an der Startlinie zu stehen, um mich da dann hoffentlich gut zu verkaufen.
Schließt sich jetzt tatsächlich direkt die Frage an, die ich mir notiert hatte. Welche Frauen inspirieren dich? Kannst jetzt quasi ein bisschen Name-Dropping betreiben.
Gute Frage. Also früher war ich, oder was heißt früher? Ein Einfluss, den ich immer so gesehen habe, waren tatsächlich gar nicht die Frauen, sondern ich fand die Norweger immer sehr inspirierend.
Ja, ist ja auch eine krasse Truppe und da kann man sich, glaube ich, auch guten Gewissens von inspirieren lassen.
Ja, ich fand das, damals haben die ich weiß gar nicht, in welchem Jahr das war, da haben die beim WTS-Rennen in Bermuda, glaube ich, mal so ein norwegisches Podium eingefahren. Und das Rennen war lange Zeit mein Motivationsvideo auf der Rolle für harte Intervalle. Und da war ich mal kurz ein Fangirl. Und ich glaube, die haben mich auf jeden Fall irgendwie, ich würde es jetzt nicht sagen geprägt, aber motiviert. Und auf der Frauenbasis, also sowas Lucy Charles jetzt abgeliefert hat auf Hawaii, war auf jeden Fall, finde ich, sehr beeindruckend. Und generell die Lucys, finde ich ganz, ganz cool. Ich komme zwar vom Schwimmen, aber so schnell wie die Lucy schwimme ich noch nicht. Aber das ist auf jeden Fall auch eine Trainingsmotivation, würde ich sagen. Und ja, einfach auf so große Namen jetzt irgendwie drauf zu gucken. Aber es ist nicht so, dass ich ein Idol habe, was in meinem Zimmer hängt und ich dem jetzt nacheifer. Sondern ich finde es eher toll, mich einfach generell an diesem Profitum inspirieren zu lassen. Und dann jetzt beispielsweise auch, wenn wir mit Erdinger wegfahren. Also da ist es ja eigentlich einfach ein Privileg, mit so coolen Athleten einfach so Trainingstage zu verbringen. Und da ist es nicht so, dass ich einen Athleten total hype, aber wir haben einfach so viele gute Athleten, dass ich glaube, dass man da auf viele gut hinauf gucken kann.
Ja, so oder so. Auf jeden Fall hat sich generell im vergangenen Jahr an der Frauenfront wahnsinnig viel getan. Daniela Rief mit 8:08:21 neuen Weltrekord aufgestellt. Generell passiert viel. Also es ist gerade auch einfach spannend, eine Frau im Triathlon zu sein, oder?
Ja, definitiv. Also da gibt es viele Chancen, die uns ermöglicht sind. Und da freut man sich schon auf die Saison.
Jetzt hast du aber gerade quasi ein Geheimnis verraten, nämlich was so bei Rolleneinheiten bei dir läuft. Vielleicht kannst du ja noch ein bisschen was teilen, was dich sonst relativ gut immer pusht.
Ja, also tatsächlich, die letzten Einheiten oder die letzten Monate lief gar nicht so viel BTS. Das ist eher schon so ein bisschen was her. Aber ich finde trotzdem, dass die Norweger mich noch nachhaltig beeindruckt haben. Auf der Rolle, ja, wenn ich keine Intervalle fahre, dann schaue ich meist einfach irgendwelche Filme. Aber wenn ich Intervalle fahre, dann auf jeden Fall immer gute Musik. Und ja, eigentlich alles so an Triathlon-Input. In den letzten Wochen war viel Challenge Rot auf meinem Fernseher geflimmert. Und ja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen... Ja, also Challenge Rot ist schon so eins meiner Videos, die ich ganz beeindruckend finde. Einfach, weil das Rennen so eine coole Stimmung irgendwie darstellt, finde ich. Und es einfach eine coole Live-Übertragung ist. Und ich sag mal, sonst so kleine Videos. Also ich finde es auch immer schön, Videos von Rennen zu gucken, wo ich selbst irgendwie schon mal mitgemacht habe. Also irgendwie Allgäu-Triathlon oder sowas. Gucke ich mir auch gerne an. Und wenn gar nichts mehr geht, dann, das hört sich vielleicht ein bisschen selbstverliebt an, aber dann schaue ich mir vom Apfelland die Übertragung an. Das war meine allererste Profi-Mitteldistanz und die wurde tatsächlich komplett übertragen und da habe ich sehr gestruggelt hinterher beim Laufen und oder während des Rennens, aber habe zum Glück noch irgendwie mit Glück, da war noch eine Age-Grupperin schnell und sowas, aber ich habe noch den Sieg eingefahren und das, wenn gar nichts mehr geht, dann geht das.
Ja, sehr, sehr cool und das wirft natürlich die nächste Frage auf, nämlich, welche Facetten des Profilebens sieht man auf Instagram eben nicht? Du hast jetzt schon verraten, dass man auch als Profi seine mentalen Ankerpunkte einfach braucht. Was passiert noch so hinter den Kulissen?
Gute Frage. Also ich glaube, dass, also Social Media, vor allem mein Social Media, ist schon relativ positiv immer dargestellt. Also ich habe selten Beiträge, dass mein Training nicht läuft oder dass irgendwie ich krank bin. Also ich glaube, dass viele, und also ich mache selbst auch so, dass ich schon mehr die positiven Dinge darstelle. Und wenn jetzt irgendwie mal vor dem Wettkampf, früher war ich abergläubisch, da habe ich immer gesagt, ich poste vor dem Wettkampf nichts. Wenn ich was vor dem Wettkampf poste, dann bringt mir das Unglück und dann gucken alle auf mich und dann bin ich bestimmt schlecht und dann muss ich hinterher mich irgendwie rechtfertigen, warum das jetzt nicht lief. Aber wenn man Profi ist, dann kann man sowas, also dann gehört es auch dazu, dass man vor dem Rennen postet, dass man kommt. Und es ist ja auch kein Geheimnis. Also jeder hat mal gute Wettkämpfe und jeder hat mal schlechte Tage. Deswegen glaube ich, dass man da einfach musste ich ein bisschen erstmal mit umgehen lernen. Aber generell einfach das Social Media Thema hat sich so krass entwickelt und ist so wichtig geworden. Also auch jetzt im Profitum und was Sponsoren angeht. Und ich glaube, da muss man einfach erstmal reinfinden, wie man sich da präsentiert und was man darstellen möchte. Genau, aber was man jetzt gar nicht auf Social Media sieht, ja, also wenn ich krank im Bett liege, poste ich meist nichts, aber sonst, also fällt mir jetzt nicht eine bestimmte Sache ein, die ich jetzt nicht posten würde.
Okay, aber dass Social Media positiv ist oder halt auch nicht alle Seiten zeigt, ist ja auch klar, man macht sich damit ja auch durchaus so ein bisschen verletzlich, wenngleich es ja durchaus auch gut ankommt oder man auch viel Zuspruch bekommt, wenn man sagt, ey, heute lief es einfach beschissen oder gerade momentan geht es mir nicht so gut. Und für dich ist ja dein Social Media auch letztendlich dein Kapital, muss man ja auch so sagen. Wenn es nicht nur dein Körper ist, ist es aber auch part of your job.
Ja, definitiv. Also gerade so durchs Profileben erfährt man dann, dass es natürlich um Leistung geht, aber dass dieser Bereich Social Media total wichtig ist und eine sehr große Rolle spielt. Das ist einfach so und da muss man einfach das Beste raus machen. Man muss schauen, wie man selbst dazu steht. Also ich hatte auch, bevor ich Profi war, schon Social Media und mir hat es schon Spaß gemacht. Und dann postet man da muss man halt für mich, für sich selbst so eine gute Umgehensweise, glaube ich, finden, dass man sich nicht irgendwie jetzt gezwungen fühlt, dass man, keine Ahnung, jeden Tag einen Post machen muss, sondern da selbst für sich so den eigenen guten Weg gehen. Und der ist bestimmt auch individuell. Also ich poste zum Beispiel in Trainingslagern, poste ich mehr als jetzt zu Hause, weil es hier zu Hause auch einfach nicht so spannend ist. Also es ist nicht so spannend, wenn ich jetzt hier, wenn nicht so toll im Wetter laufen gehe, dann nutze ich halt eher so Trainingslager für sowas. Aber ja, im Blick in meinen Alltag gibt es auch trotzdem.
Apropos Alltag, der ist bei dir ja auch insofern besonders, als dass du das so ein bisschen Doppelleben führst, sozusagen. Da gibt es nämlich auch noch einen zweiten Bereich, ein zweites Standbein. Eigentlich muss man wirklich so sagen, zweites Standbein. Du studierst Sport und Deutsch auf Lehramt. Das heißt, wenn das mit dem Triathlon mal irgendwie endet, wann auch immer, dann wäre das tatsächlich dann dein Plan B, so, dass dann nochmal tatsächlich in diese klassische Lehrerwelt zu gehen? Oder würdest du sagen, ich mache das jetzt zu Ende und dann gucke ich mal, aber ob das jetzt so mein Traumjob ist, weiß ich gerade gar nicht mehr so.
Ja, also ich habe tatsächlich, also warum ich erstmal das noch studiere, ist so, als ich in Potsdam war, da habe ich nichts neben dem Sport gemacht und also ich habe mir zwischendurch so die Decke auf den Kopf gefallen. Ich hatte so nur Triathlon und ich liebe Triathlon. Ich finde Triathlon super cool. Aber irgendwann brauche ich auch einfach noch irgendwas anderes, so nebenbei. Und da habe ich halt Sport und Deutsch auf Lehramt angefangen zu studieren. Und ich bin auch jetzt in den letzten Zügen. Also es sind irgendwie noch 2 Prüfungen und die Masterarbeit. Also alles entspannt und ich mache mir auch keinen Stress. Das Triathlon geht definitiv vor. Aber ich finde es natürlich auch gut, dass man irgendwie noch so ein zweites Standbein hat, falls mal was passiert. Also in Potsdam habe ich mir den Arm gebrochen und auf einmal hatte ich halt gar nichts mehr. Ich konnte nicht zum Training gehen. Ich hatte nichts. Also hört sich jetzt auch ein bisschen überdramatisiert an. Aber wenn ich jetzt hier verletzt wäre, dann wäre total schrecklich. Aber dann hätte ich halt irgendwie im Hinterkopf trotzdem noch so, okay, du hast zumindest noch ein Studium. Und was ich jetzt damit hinterher mache, das steht noch auf einer anderen Karte. Also jetzt gerade ist Fokus auf jeden Fall Triathlon und Profisport. Und dann schauen wir mal, wo die Reise da hingeht. Und das Studium mache ich jetzt parallel zu Ende. Aber Triathlon ist auf jeden Fall im Fokus. Und erstmal da sind die Augen drauf. Und dann gucken wir, wie die Entwicklung läuft, wann oder ob ich dann ins REF gehe oder im Lehrerberuf ankomme.
Du hast eine totale Nähe auch tatsächlich zu vielen Leuten einfach aus der Szene. Du, wie gesagt, du warst auch schon als Guidin mit Hannes Hawaii Tours unterwegs. Bist natürlich auch durch deinen Partner Jan auch eng mit Schwimmcoach connected. Die wiederum geben bei unserem Partnerunternehmen Pro Training Tours oder Schwesterunternehmen natürlich auch regelmäßig Camps und so weiter und so fort. Schließt mich natürlich zu der Frage, was ist so dein Blick auf diese kleine, feine Triathlon-Welt? Thema Bubble. Also ist das sowas, was Leute, mit denen du vielleicht beispielsweise durchs Studium so gar nichts zu tun, die damit einfach nichts anfangen können, ist das was, was die dann nachvollziehen können? Oder sagen die so, boah, du und dein Sport da, keine Ahnung, eigene Welt? Wie ist so dein Blick auf diese Bubble, dieses Leben innerhalb der Bubble?
Also ich finde es erstmal ziemlich cool. Also gerade dadurch, dass ich letztes Jahr, war ich 5 Wochen auf Fuerte und ich war am Anfang halt alleine da, in Anführungsstrichen. Weil das hat sich irgendwie so ergeben, meine Reisegruppe hat so gesagt, ja, wir fliegen dann und dann. Und ich so, ja, ich fliege schon mal vor. Und dann hat sich aus irgendeinem Grund dieser Zeitraum bei mir verschoben und ich war auf jeden Fall dann, ich glaube, 3,5 Wochen alleine da. Und man ist aber nicht alleine. Also es ist halt, wie du sagst, so eine Bubble. Und dann bin ich da hingekommen, dann komme ich da in die Viviendas und ich habe direkt so viele Freunde gefunden, also so coole Leute kennengelernt, mit denen ich halt auch bis heute in Kontakt stehe, wir uns irgendwie treffen, regelmäßig schreiben oder uns freuen, dass wir uns jetzt wieder auf Fuerte gesehen haben. Und das ist halt für mich irgendwie schon so eine Sache, die das auszeichnet. Und ja, jetzt war ich ja auch dann im Januar mit Schwimmcoach tatsächlich auch. Das ist dann von Pro Training Tours, aber hast du ja gerade auch gesagt, dass das alles ja darunter fällt. auch dann auf Fuerte. Und ich glaube, das ist schon eine Bubble. Also man hat so viele coole Leute um sich herum. Und wenn jetzt so andere Leute dann auf diese Bubble schauen, dann, also eine Freundin aus der Uni, die sagt dann auch immer so, hey, jetzt bist du ja schon wieder da unterwegs und das ist ja krass, dass du jetzt schon wieder da bist und wie du das mit dem ganzen Sport so handelst. Also ich glaube, dass da viele schon vielleicht beeindruckt drauf schauen, wie man das so macht, wenn man das neben Studium etc. Oder ja, das Studium daneben noch hinkriegt, eher so rum.
Eigentlich so rum, ja. Klassischerweise.
Ja, richtig. Wir drehen das mal.
Ich glaube tatsächlich auch, das können sich Leute, die dann nicht in dieser Bubble unterwegs sind, auch nur so ganz anders vorstellen. Ich muss aber manchmal sagen, mit so ein bisschen Distanz, die Triathlon-Welt ist eigentlich ja auch ganz, ganz klein. Und wir mögen das und man mag das dann so, dass man sich kennt und so. Aber an sich ist es nur ein ganz, ganz kleiner Teil. Und trotzdem ist es so eine gefühlt riesige Familie. So, keine Ahnung.
Ja, aber du sagst es ganz gut, so eine riesige Familie. Also ich glaube, also man kennt so viele wieder. Und wenn ich jetzt, deshalb musste ich nämlich direkt so an Allgäu wieder denken, wo du das gesagt hast, weil das ist halt auch so eine riesige Familie. Also es sind ja auch immer dieselben oder also dieselben Leute, so die man trifft. Und jetzt auch die Verwurzelung mit Hannes, weil jetzt habe ich die Leute alle im Trainingslager wieder getroffen und es ist klar, dass wir uns entweder auf Fuerte oder halt im Allgäu treffen. Und das ist halt immer wieder so ein Zusammenkommen und das finde ich echt total toll.
Das stimmt. Ist auf jeden Fall was wir vielleicht anderen Sportwelten, die ein bisschen größer sind und ein bisschen anonymer sind, definitiv noch voraus haben. Aber gut, auch die Triathlon-Bubble wächst. Was würdest du sagen, welche Eigenschaft ist tatsächlich die dich im Rennen am meisten nach vorne bringt? Kann auch eine Charaktereigenschaft sein. Irgendwie sowas, wo du sagst, okay, vielleicht auch was, womit du dich selber ab und zu ein bisschen so überraschst. Keine Ahnung.
Also in den letzten Rennen würde ich sagen, war es Kampfgeist. Also ich weiß, dass mein Kopf ziemlich wichtig ist. Triathlon, man sagt doch auch, hinterher wird es im Kopf entschieden oder so. Habt ihr schon mal sowas gehört? Ich glaube, Triathlon ist neben dem ganzen natürlich körperlichen auch eine sehr mentale und psychologische Sportart, was ich total spannend finde und ich selbst mich sehr viel oder sehr gerne mit beschäftige, da ich früher echt viel Angst vor Wettkämpfen hatte. Und ich glaube, dass jetzt ja einfach so die Willenskraft, die das dann noch auszeichnet. Also ich denke, das kommt schon immer noch aufs Rennen, von Rennen zu Rennen an, weil manchmal bei manchen Rennen, wenn es dann überhaupt nicht läuft und dann fährt eine Radgruppe an mir vorbei oder sowas, dann gibt's auch Tage, an denen ich echt struggle und dann denke, boah, Kathi, jetzt komm, zieh mal durch. Aber in anderen Rennen wiederum kann ich dann auch echt gut kämpfen und ich glaube, dass daran sollte ich mich in der nächsten Saison auf jeden Fall gut orientieren. Und das macht auch Bock. Also jetzt neben dem Allgäu-Wettkampf auch beispielsweise in Belgien, das war jetzt ja mein letztes Profirennen dann, also weil es das letzte Rennen der letzten Saison war und ich dieses Jahr noch keins gemacht habe, konnte ich auf der Laufstrecke auf einmal so viele Leute noch einsammeln und das war halt auf jeden Fall auch Psyche. Und dieser Kampfgeist, den möchte ich mir auf jeden Fall erhalten oder noch weiter ausbauen.
Ist das eine Eigenschaft, die du schon immer hattest oder die der Triathlon aus dir herausgekitzelt hat?
Ich glaube, dass die Eigenschaft bestimmt irgendwo schon in mir drin war, aber der Triathlon auf jeden Fall rausgekitzelt hat. Und ich glaube auch, dass man auch schauen muss, für was man das Rennen jetzt machen möchte und welche Ziele man hat. Und wenn man das irgendwie dann klarer mit sich selbst vereinbart, dass ich dann auch bessere Ergebnisse erzielen kann. Also ich hatte das bestimmt auch nicht bei jedem Wettkampf. Und das liegt jetzt nicht daran, dass sich das irgendwie entwickelt hat, sondern dass vielleicht auch einfach mal Tagesverfassung ist, dass in einem Rennen einfach nicht so leicht fällt und im anderen Rennen mehr. Aber das ist ein Punkt, an dem ich hoffentlich jetzt über den Winter A gearbeitet habe und B auch jetzt noch weiter in der Vorbereitung oder auch vor allem in der Saison dran arbeiten werde, dass das gut klappt in den Wettkämpfen.
Ja, dann sind wir auch schon fast bei diesen angepriesenen guten 45 Minuten. Eine gute Einheit, würde ich immer sagen. Wenn man jetzt auf der Rolle sitzt, ist vielleicht noch ein bisschen zu kurz. Dann kann man die Stunde schon noch voll machen. Aber genau, wenn man unterwegs ist, vielleicht am Laufen ist, dann ist das vielleicht ein guter Punkt, zum Abschluss nochmal eine Frage zu stellen, die sich ein bisschen aus dem Titel dieses Podcasts so ein bisschen ergibt. Was würdest du sagen? Bist du eher Team Kona oder Team Kässpatzen? Oh. Was auch immer das bedeutet, das kannst du selber, die Interpretation in diese Worte kannst du selber reingeben. Ich glaube, um dir den Kontext zu geben, so ein bisschen Team, könnte man auch sagen, Team Mythos oder Team Spaß ist auch ein bisschen falsch gesagt oder ja, so ein bisschen Ambition, wie auch immer. Keine Ahnung.
Also, wenn du einfach nur fragst, Team Kona oder Team Kässpatzen, würde ich erstmal Team Kona sagen, weil ich mit Kona einen großen Wettkampf verbinde und auch irgendwie so ein großes Ziel der fast der ganzen Triathlon-Bubble und das definitiv bestätigen würde. Aber ich muss dazu auch sagen, dass tatsächlich ich letztes Jahr das erste Mal, ich glaube, letztes Jahr war es, das erste Mal hier eure Kässpatzen in Bayern gegessen habe. Und ich muss sagen, ich eigentlich mag ich keinen Käse. Oder super. Ja, das hört sich doof an. Aber die waren wirklich lecker. Deswegen finde ich das total toll. Und immer, wenn ich jetzt in Bayern bin und es sich anbietet, gehe ich Käsespätzle essen.
Ich würde sagen, am 18. August 2024 hast du dazu die nächste Möglichkeit.
Ja, darauf freue ich mich
oder
schon.
Oder zum Carbo-Loading machen wir am 17. 17.8. würde auch gehen.
Ja, die Vorbereitung dürfen wir nicht. Die Vorbereitung muss gut laufen.
Das stimmt.
Aber als Belohnung nach dem Race geht das auf jeden Fall.
Das stimmt. Ich habe tatsächlich ein Thema von diesem ganzen Hickmack und so, das müssen wir jetzt nochmal kurz nachholen. Tatsächlich nochmal das Thema Trainingsalltag. Genau, du wirst ja trainiert von Laura Sophie Usinger. Lauso, wie Niklas so schön etabliert hat, im Grunde. Genau, und da ist natürlich die Frage, wie hat das dein Training nochmal verändert, so in den letzten Jahren auch? Und spielt das tatsächlich eine Rolle für dich als Athletin, auch von einer Frau trainiert zu werden? So bescheuert das jetzt klingt, aber ist bestimmt auch was, womit viele Age-Grouper so ein bisschen ja, mit den Gedanken spielen, will ich mir jetzt irgendwie einen, wenn ich einen Trainer habe, will ich irgendwie einen Mann, eine Frau, whatever. Wie ist so deine Erfahrung
dabei? Also ich bin seit letztem Jahr August, glaube ich, bei Laura. Also unser erstes Rennen war tatsächlich Allgäu. Und ja, ich bin sehr happy. Ich glaube, es liegt jetzt gar nicht nur daran, weil ich bei einer Frau trainiere. Also das war jetzt auch kein ausschlaggebender Punkt, dass ich gesagt habe, ich möchte unbedingt bei einer Frau trainieren. Aber ich glaube, durch jeden Trainerwechsel oder durch jeden neuen Trainer hat man immer auch neue Einblicke. Also bekommt man neue Reize und neue Trainingsmethoden. Und das ist so oder so total motivierend. Also finde ich. Ich glaube, erstmal da war das so, okay, neuer Trainer, so eine Art, in Anführungsstrichen, auch Neustart. Und dann ist man direkt, also mich hat so ein Motivationsschwall überflutet. Und auch jetzt in der, ja, jetzt, wo wir schon ein halbes Jahr, glaube ich schon, zusammenarbeiten, bin ich sehr happy damit. Und was sich jetzt total unterscheidet, ich würde gar nicht sagen, dass sich jetzt ein Punkt krass unterscheidet von dem Training vorher, sondern ich glaube, es ist vor allem so die Summe, dass ich jetzt auch einfach ein bisschen besseren Anklang zu diesem Training gefunden habe und für mich so ein besseres Mindset auch aufgebaut habe durch Laura. Und ja, da bin ich sehr happy mit. Und ich kann den Leuten, also ich kann jedem empfehlen, sich auf jeden Fall bei der Trainerwahl Gedanken zu machen, was für einen selbst passt und vielleicht nicht so darauf zu schauen, was auch alle anderen machen. Und ob jetzt jede Frau bei einer Frau trainieren soll, muss, darf, würde ich jetzt erstmal ausklammern. Ich glaube, das kann jeder so für sich selbst entscheiden, aber es hat bestimmt auch Vorteile.
Das schon. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, ist ja schon nochmal ein Paradigmenwechsel, aber es ist spannend auf jeden Fall, dass eine Trainerwahl bei dir den ähnlichen Effekt hat an puncto Motivation. Wie bei mir reichen noch ein paar Schuhe, ein paar Laufschuhe, ne, um mich, also oder ja, Equipment oder ein Trikot oder so. Ne, das sind einfach andere Maßstäbe so um dann neuen.
Ja, das kenne ich. Aber es ist ja auch cool.
Ja, nee, voll.
So neue Laufschuhe, dann bist du direkt, wenn du die so siehst, und dann denkst du so, ach, neuer Lauf, jetzt bin ich motiviert. Ja, gut.
Oder ein Bike würde auch reichen.
Das nächste. Nur ein Bike, das wird reichen.
Nee, das wird knapp reichen. Nee, also wie gesagt, ich glaube einfach das Thema Equipment, so diese kleinen Motivationshacks, die man so hat und jetzt, keine Ahnung, das bringt einen dann schon nochmal nach vorne und der bei dir ist es eben, kann das auch so ein Trainer und ein neuer Input sozusagen sein. Genau.
Ja, ich glaube tatsächlich, dass bei allem, was man irgendwie neu macht, das ist ja erstmal eine Veränderung und ist dann irgendwie, also bei mir ist es so, dass dann eine Veränderung und dann ist es auch erstmal motivierend. Dann ist es erstmal spannend, dann ist, sei es ein neuer Schuh, sei es ein neues Fahrrad, sei es ein Trainerwechsel, da gibt es einfach eine neue Perspektive und das wirkt sich dann bei mir schon aufs Training aus. Also das macht auf jeden Fall Bock.
Kathi, vielen, vielen Dank. Wir haben gar nicht darüber gesprochen, wie jetzt die Saison weitergeht, weil ich eigentlich eher einfach mal über dich so ein bisschen quatschen wollte. Aber ich bin mir sicher, man sieht sich auf jeden Fall bei irgendeinem Rennen und ja, und natürlich auch vielleicht bei Camps auch nochmal. Denn das Guide-Sein hast du jetzt ja auch schon so kennengelernt, so ein bisschen. Macht ja auch Spaß, oder?
Ja, Guide-Sein macht definitiv Spaß, wenn man eine coole Gruppe dabei hat. Wobei ich noch nie gemerkt habe, dass man in keiner coolen Gruppe war. Nee, das ist auf jeden Fall mega. Und ja, wir sehen uns auf jeden Fall bei einem Wettkampf, spätestens im Allgäu, da auf jeden Fall. Und ja, da gucken wir, was die Kies spatzen können.
Einiges, sage ich dir. Also, vielen, vielen Dank.
Dankeschön.
Das war sie also, die erste Allgäuer Mallorca-Edition mit Erdinger-Athletin Kathi Krüger. Und apropos, ich würde sagen, so ein Erdinger-Alkoholfrei, das organisiere ich mir doch jetzt mal eben hier schnell. Und den Hannes bestenfalls auch dazu. Denn wenn der Chef schon da ist, dann versuche ich natürlich auch, ihn in den nächsten Tagen hier mal ans Mikro zu bekommen. In diesem Sinne, schöne Woche und bis dahin. Ciao und tschüss.